Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen beim Original verkorkt Podcast. Unterwegs, ich bin heute unterwegs und zwar in Bensheim an der Hessischen Bergstraße. Und zwar im Sekthaus Streit, so heißt es eigentlich. Und bekannter ist es aber unter dem Namen Griesel und Kompanie. Das ist das, was auf den Etiketten steht.
Richtig.
Und selbst wer das nicht kennt, muss jetzt nicht enttäuscht sein. Man kann es kennenlernen. Es ist noch ein sehr junges Projekt. Und dieses junge Projekt ist sehr ambitioniert. Und das liegt unter anderem auch am Betriebsleiter und Weinmacher Nico Brandner, der hier mir gegenüber sitzt im Weingut. Herzlich willkommen, Nico.
Ja, Christoph, erstmal auch herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, im weiten Weg. War ja nicht selbstverständlich, dass man aus Hamburg an die Bergstraße fährt. Und ist auch ein schönes Zeichen. Und ich sag mal, ja genau, Griesel und Sekthaus Streit, da sieht man, dass halt da eine Unternehmerfamilie hinten dran steht, die mir das ermöglicht. Das ist die Familie Streit. Und Griesel ist so die Lokalität, die den Namen gibt. Also der Teil von Bensheim heißt einfach Griesel. So ja. Haben wir uns das zusammengereiht.
Wir sind hier in der Grieselstraße.
Genau, richtig.
Und der Hausberg von Bensheim heißt Griesel, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, und das ist auch so, das Schöne ist, dass uns Leute jetzt fragen, ob die Straße nach uns benannt wurde. Und da sage ich natürlich selbstbewusst, klar. Ist so. Ja. Sehr praktisch.
Ja. Sekthaus Streit kommt von der Unternehmerfamilie Streit.
Genau, ja.
Und die haben die Chance gehabt und auch ergriffen, eine ehemalige staatliche Domäne hier in Bensheim zu übernehmen. Das ist dieser Gebäudekomplex.
Genau, ein traditionelles Gebäude für Wein mit einem schönen Weinkeller. Das war natürlich ein super Start für die Geschichte. Man kann das auch in der Industriehalle machen, aber irgendwo gehört
hatten
das
die
halt
das
alles
vorher schon vor, irgendwie sowas zu machen? Oder kam die Idee bei denen, weißt du das?
Die sind ohne mich darauf gekommen. Also das heißt, erst kam die Idee, hier Sekt zu machen. Alle anderen Investoren, die das hätten kaufen wollen, wollten eigentlich hier Wohneinheiten hersetzen, weil Bensheim halt auch einen guten Mietermarkt hat. Die waren die Einzigen, die gesagt haben, sie wollen das als Weingut weiterführen. Dadurch haben sie auch den Zuschlag gekriegt und haben dann gleich mit der Idee, hier Sekt zu machen, eigentlich quasi mich gefunden, indem sie an den FHs angefragt haben, ob sie ihnen da jemanden nennen können, der das machen würde. Und so sind wir da zusammengekommen.
Finde ich eigentlich eine unglaubliche Geschichte, ehrlich gesagt. Weil also ein neues Projekt von Unternehmern, die ja jetzt nicht aus dem Business kommen.
Richtig, ja.
Und die suchen sich an einer Fachhochschule jemanden, der eigentlich auch noch gar keine Erfahrung hat.
Ich finde es auch verrückt. Ich fand es damals auch verrückt.
Das ist total irre eigentlich.
Es hatte auch, um es ganz ehrlich zu sagen, richtig die Hosen voll. Das kann man ja anders sagen.
Ja. Ja.
Also ich bin ja erst 2009 vom Banker zum Winzer geworden. Und dann quasi Studium und 2013 während der Bachelorarbeit dann quasi direkt hier angeheuert. Und dann gleich die Verantwortung für das komplette Projekt. Und das war ja alles leer gestanden. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das echt machen soll.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Weil so eine Bauchlandung als Beginn in die Winzerkarriere wäre vielleicht auch nicht so ideal gewesen. Aber ja, letzten Endes war das eigentlich von Anfang an mein Plan. Als ich Winzer geworden bin, nicht, dass ich jetzt Sekt mache und dass ich hier lande, Quatsch, aber dass ich selbstständig arbeiten kann irgendwie. Ja. Das war mir extrem wichtig. Also ich war auch dran, da irgendwelche Weingüter zu pachten oder was weiß ich was.
Du kommst nicht aus einer Weinbau-Familie.
Nee, genau, ich hatte halt nichts, was ich weiterführen kann. Und um dann selbstständig zu arbeiten, muss man sich dann schon umgucken. Ja? Also so einen Job als irgendwo zweiter Kellermeister und sonst was, das kriegt man. Mhm. Aber wo man dann selbstständig sagen kann, was passiert und wie das Ganze schmeckt, das war dann schon ein Glücksgriff. Also hier habe ich von Anfang an eigentlich meine Ideen umsetzen können.
Ja. Ja. Du kommst woher?
Aus Unterfranken eigentlich. Also ganz ländliche Ecke, aber halt mit Nähe zur Bürgstadt, wo halt dann der Weingut der Rudolf Fürst war, also der Paul Fürst eigentlich. Ja. Und das war halt so auch so ein Glücksfall. Also eigentlich, seit ich mich entschlossen habe, Winzer zu werden, ist irgendwie mir so alles irgendwie zugefallen. Das ist echt verrückt. Das ist wirklich, dafür bin ich einfach mega dankbar.
Ja. Ja.
Und dann war ich dort in der Ausbildung und das ist ein Weinbrain einfach. Ja. Die ganze Familie ist weinverrückt und machen so tolle Sachen und haben die Lagen und alles so im Griff. Das war genial als Einstieg. Ja. Und von da an dann halt rumgetingelt. Also ich war dann in Österreich bei Faller Attinger, Burgenland. 2011 war der Herbst in Franken so schnell durch, dass ich dann beim Dr. Losen noch einen Herbst hinten nachgeschoben habe, um auch mal an der Mosel zu kraxeln. Und am Schluss war ich dann beim Raumland ein paar Monate. Und das war vielleicht schon auch so ein Opener in Richtung Schaumwein.
Ja, halt. Das heißt, du hast vorher eigentlich nichts mit Schaumwein zu tun gehabt in den anderen Weingütern?
Trinkend.
Ja. Und bist dann zum Raumland in Rheinhessen. Das ist ja so das Sektweingut eigentlich in Deutschland, muss man sagen.
Klar, der Betrieb, der absolut vorne steht, was das angeht. Ja. Da war vorher schon die Sektfaszination und Champagnerfaszination. Und das war dann quasi der Grund, dorthin zu gehen. Aber klar, das ist immer gut, wenn man da nochmal so mitwirkt. Und zum Beispiel die Maschinen, die du hinten gesehen hast zum Versekten, die gebrauchten, die habe ich im Raumland abgekauft. Also schließt sich das alles wieder ein bisschen. Ja. Und er war auch einer der Ersten, dem ich mal meine Rohsekte dann am Anfang geschickt habe zum Verkosten und eine Meinung einzuholen. Klar, es ist toll, solche Kontakte zu haben und mit so Leuten reden zu können, wenn man einmal über was nachgrübelt und man eine Meinung braucht. Ja, also. Ganz klar.
Das heißt, du hast eigentlich eine Lehre in der Bank gemacht und dir war aber irgendwann klar, das ist jetzt nicht das, was ich so auf Dauer machen will die nächsten 40 Jahre. Oder?
Ziemlich schnell, ja.
Und hast ein Faible für Wein gehabt wahrscheinlich.
Genau, also schon. Das ist auch schon mit 18 oder so habe ich angefangen und habe irgendwelche Weinreisen gemacht, also wo alle anderen gedacht haben, das hätte irgendwie einen Sockenschuss, wenn ich
mich
10 Tage in Bordeaux oder sonst wo rumgetrieben habe und das bisschen Geld, was ich hatte, für irgendwelche teuren Weine rausgekegelt habe. Ja, und eigentlich die Bank war so sehr nicht meins, dass es eigentlich gut war, weil da war die Motivation groß genug, sowas zu machen wie den Winzer.
Ja.
Hätte ich was gehabt, was so halb okay gewesen wäre, hätte ich es vielleicht einfach durchgezogen. Ja, das ist ja so. Wenn man jetzt nicht mega unzufrieden ist, dann denkt man sich, ach komm, was ich habe, ist okay und bleibt dabei.
Ja. Also. Genau, dann Familie gründen, Haus gebaut.
Genau, Nestbau. Also, und so ging es halt, so war die Motivation da.
Und hast du irgendwann bei Paul Fürst geklingelt und gesagt, ich will
in der Mittagspause hin. Ja. In meiner Bankluft und der dachte natürlich erstmal, er hat typische Kundschaft vor sich. Passiert ja durchaus öfter, dass da die Leute ein bisschen schicker auftanzen. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich habe gemeint, ich würde eigentlich gerne Ausbildung machen. Und er hat mir dann auch auf die Idee gebracht, quasi, dass ich nach Neustadt gehe, weil das so ein duales Studium war. Das gab es damals in Geisenheim noch nicht, jetzt gibt es das auch, was auch super sinnvoll ist. Und da ich ja Quereinsteiger war, habe ich einfach Praxis gebraucht. Also jetzt ein Studium und ein bisschen Praktikum machen, hätte nicht gereicht. So waren es halt 24 Monate wirklich im Weingut arbeiten.
Okay.
Und das war essentiell.
Ja,
also theoretisches Wissen, schön und gut, aber das ist ein sehr praktischer Beruf. Und eigentlich geht es, glaube ich, hauptsächlich ums Probieren können und dass man das auch lernt, wie man so junge Weine probiert, wie man da so rangeht und um die Faszination. Jeder, der einem das noch irgendwie befeuern kann, und das konnten die Fürst extrem in meinem Fall, das bringt einen richtig weiter. Weil dann ist man immer motiviert, an seiner Qualität zu schrauben und auch weiter zu probieren und zu vergleichen und halt nicht irgendwie träge zu werden.
Ja. Und während des Studiums oder zum Ende des Studiums sind dann eben die Streits vorbeigekommen und haben praktisch nach...
Also ich habe erst gar nicht... selbst getroffen, sondern die haben halt wirklich an der FH gefragt.
Ja.
Und dann ist da der Studiengangsleiter halt auf mich zugekommen und auf zwei, drei andere auch.
Ja.
Und so gab es dann halt mal ein Gespräch. Und dann haben wir uns da eigentlich auch gut verstanden von Anfang an. Und er hat auch gleich signalisiert, dass man da irgendwo freie Hand hat und dass was Langfristiges sein soll. Und es geht jetzt da nicht primär darum, jetzt hier irgendwie riesige Gewinne zu scheffeln, sondern es war schon auch viel Idealismus dahinter. Aber es soll auch, und das ist mir auch extrem wichtig, es soll auch kein
Fass auf dem Boden sein.
Genau, das soll sich tragen, das soll funktionieren, das soll Sinn machen.
Ja.
Weil wenn ich meine ganze Zeit und Energie in irgendwas reinstecke, was dann eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, also das möchte ich selber überhaupt nicht.
Ja. Ja.
Und das ist den Streit schon auch wichtig. Ja. Mhm. Also klar, das ist jetzt hier nicht so, ach, wir haben ein schönes Hobby und da wird jetzt einfach mal Geld versenkt.
Ja.
Und das finde ich auch Quatsch. Also
es kann ja auch schnell passieren. Also Es ist doch mit sehr viel Aufwand, auch finanziellem Aufwand verbunden, ein Weingut neu zu etablieren. Und bei Schaumweingütern, also bei Sektgütern, ist es ja noch mal problematischer, weil du ja einfach erstmal ein paar Jahre brauchst, bis die ersten Flaschen auf den Markt kommen.
Die Geduld ist immer so ein Thema beim Sektmachen. Also gestern auch den Solera probiert, das sind jetzt schon auch einige Jahrgänge, dann will ich das nochmal 5 Jahre auf der Hefe lassen. Also da hat man schon mal so Zeiträume von 10 Jahren, mit denen man irgendwo plant. Mhm. Das ist schon auch eine finanzielle Thematik. Das liegt da irgendwo rum und hat viel Kapital gebunden. Ja. Ganz klar. Das funktioniert jetzt alles sehr gut, aber das ist auch nicht selbstverständlich. Also wir haben da auch viel, ist vieles gut gelaufen, wir haben auch viel Zuspruch gekriegt, aber trotzdem ist es eine langwierige Sache.
Ja. 2013 habt ihr angefangen, ne?
Genau.
Und 2015 kamen dann die ersten Sekte auf den Markt.
Da haben wir das Hefelager noch ein bisschen kürzer gemacht, also ganz ehrlich, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Irgendwann wollte ich mal einen Sekt präsentieren und mal zeigen und mal Meinungen haben.
Ja. Ne? Ja. Habe ich auch damals bekommen. Ich glaube, über die Medienagenten irgendwie so ein bisschen, ne? Die haben auch die Flaschenausstattung gemacht für euch.
Also richtig.
Natürlich die ganze Präsentation erstmal. Und dann habe ich die probiert und fand das gut.
Ja.
Aber ich hatte noch nicht so den Eindruck, also das hat mich noch nicht so richtig gekickt, muss ich sagen. Ne? Also ich fand das toll, also weil ich selber auch sehr viel einfach mit Schaumwein zu tun habe und immer auch dachte, Mensch, da muss einfach in Deutschland mehr passieren. Und hab mich darüber gefreut, dass es also so ein neues Projekt gibt.
Ja, ja.
Und aber so richtig gekickt hat mich dann eigentlich erst sozusagen das Jahr später der 13er Pinot
Natur. Ja, gut. Ne? Klar, kann ich absolut nachvollziehen. Letzten Endes war es ja auch eine Qualitätsstaffelung. Wir haben ja mit der Basis angefangen und auch relativ frisch quasi, sag ich mal, mit 12 Monaten Hefelager. Das war jetzt noch nicht ausgereizt. Das muss man jetzt im Nachhinein auch ganz klar so sagen irgendwo. Es war irgendwie schön und es war ein guter Start. Aber logisch, wir schrauben da immer weiter dran. Und was man machen kann, ist natürlich auch für so Sachen ein bisschen längeres Hefelager wählen. Mhm. Und da sind wir jetzt auch halt bei 2 Jahren Minimum. Und das macht schon auch Sinn. Also wie gesagt, man muss es nicht unendlich hochschrauben und es muss immer nach Geschmack letzten Endes beurteilt sein. Aber für die Grundweine, wie wir sie machen, sind 2 Jahre schon eigentlich so das Mindeste, was ich ansetze.
Ja. Ja. Was ist deine Idee dabei? Also wie fängst du an? Also womit arbeitest du erstmal? Du hast im Wesentlichen, also du hast einiges an Lagen hier um den Ort.
Ja.
Dann aber auch bei Freunden.
Genau.
Also auch gar nicht jetzt hier in Binsheim, sondern auch noch woanders.
Richtig. Sehr, also wichtig ist für mich Herxheim am Berg und der Oliver Gabel vom Weingut Gabel. Und Ars ist ein Studienkumpel, ist ein guter Freund, der auch das Wein probieren und so weiter, machen wir viel zusammen und das schon immer. Und dadurch weiß ich einfach, von dem kriege ich genau das, was ich will. Ja, der arbeitet selber in eine ähnliche Stilistik. Hat sehr schöne, kalkige Böden, um die ich ihn auch beneide. Ja. Mhm. Und letzten Endes ist es für mich einfach super interessant. Und Zukauf ist sowieso ein Thema, was überall läuft, wird aber oft so ein bisschen verschwiegen oder ist so ein bisschen, ja, ist vielleicht ein bisschen peinlich. Ja. Man will immer eher so die eigenen Lagen vorne ranstellen. Das geht mir ja auch so, die eigenen Lagen sind Glas und Fable, da kann man vieles ausformen und kann noch stärker auf alles eingehen. Mhm. Und das ist toll. Aber eine coole Ergänzung ist es einfach auch, wenn man mit Top-Kollegen zusammenarbeitet und da schöne Trauben kriegt, die eine ganz andere Terroir-Charakteristik haben, wo man andere Grundweine kriegt und dann auch beim Verschneiden einfach mehr Spaß hat. Ja, es ist einfach mehr da an Varianten. Und deswegen, das kommunizieren wir eigentlich schon immer offen, dass wir das machen. Und das werden wir auch weiterhin so tun.
Das ist beim Sekt einfacher, weil der Sekt einfach ein deutscher Sekt ist, ne?
Korrekt.
Das heißt, im Prinzip könnten die Lagen in Flensburg stehen und am Bodensee und du kannst das alles zusammen
führen.
Also das ist zum Beispiel schon mal ein großer Unterschied zur Champagne, ne? Wo es eben klar umrissen ist.
Wobei die Champagne letzten Endes auch ein totales Zukaufgebiet ist.
Ja.
Das heißt, es gibt Weinbauern und Kellereien
quasi. Letztlich gibt es irgendwie 6 verschiedene oder 8 verschiedene Möglichkeiten von Einkauf und Handel mit Trauben. Also
das ist das A und O in der Champagne. Diese kleinen Winzer-Champagner, wie man sie nennt, sind ja die absolute Ausnahme.
Genau.
Ja, der größte Teil ist Zukauf.
Also und ein Moët Chandon oder so, der ist eben aus der ganzen Champagne
genau, zugekauft. Genau, von vorne bis hinten.
Und da eben auch mit unterschiedlichsten Böden. Und
exakt, und auch Qualitätsstufen und. Also das ist ein riesen, das ist eigentlich ein ganzes Gebiet, was dann in der Flasche abgebildet wird oft. Ja. Und da sind wir ja noch viel kleinteiliger unterwegs eigentlich. Aber nichtsdestotrotz finde ich das eigentlich eine schöne Sache, wenn man das so machen kann. Und dass beim Sekt auch keiner groß hinterfragt oder nicht so versessen drauf ist wie beim Wein. Mhm. Beim Wein ist das ganz, ganz wichtig, so dieses Kleinparzellige und Lagen und wo genau kommen die Trauben her. Am besten stehen die Reben direkt neben dem Weingut. Mhm. Und das beim Sekt sind die Leute da auch einfach entspannter. Ja, da zählt eigentlich mehr der Name des Gutes oder des Machers oder wie auch immer, des Hauses, wie man das nennen will, und der Stil, der dahinter steht. Das steht da so ein bisschen im Vordergrund. Ja, und dann erst kommt so die Frage, wo sind eigentlich die Trauben her? Mhm. Also das ist so die Abfolge. Und beim Wein ist es ja doch so, da wird ganz viel über die Lagen geredet und das und das. Ja. Kommt mir jetzt natürlich ein bisschen zugute. Mhm. Und dadurch kann man das aber auch schön spielen.
Und man kann ja auch beides machen, ne? Also genau. Man kann ja auch sagen, also ich habe hier, also aus dieser Lage lohnt es sich einfach, einen eigenen Sekt zu machen.
Richtig.
Weil es einfach so speziell ist, das füllen wir mal so ab.
Ja.
Und daneben steht dann eben sozusagen der Brut Nature oder der Brut, der
das muss man auch,
Stil abbildet.
Das muss man auch einfach jetzt so aus der Praxis gesehen, ist es halt so, dass man jetzt aus einer Parzelle selten einen wirklich komplexen, stimmigen Grundwein erntet. Mhm. Das ist eigentlich relativ selten für mich, also für die Bedingungen, die ich selber stelle. Das heißt, wir müssen ja relativ zeitig ernten, weil ich möglichst niedrige Alkoholwerte haben möchte, also erstmal Zuckerwerte und eine sehr präzise, sehr am Anfang starke Säure, die halt später irgendwie so auch das Gerüst ist und die Frische erhält. Unter diesen Bedingungen muss man auch mal relativ früh reingehen. Wir ernten dann halt im August zum Beispiel schon.
Ja, während normalerweise, also Riesling auch zum Beispiel?
Zum Beispiel auch, wir haben sogar einen Riesling im August geerntet. Ja, okay. Letztes Jahr. Ansonsten fallen die schon meistens im September, aber halt auch Anfang, erste Woche. Ja. Mhm. Und da fangen hier vielleicht jetzt die Kollegen an, Müller-Thurgau zu ernten oder so.
Und die ernten normalerweise Riesling eher im Oktober, ne?
Genau, also schon deutlich später. Ja. Also wir sind dann meistens schon einige Wochen fertig, wenn die erst so richtig an den Riesling gehen. Und da hat man aber irgendwo auch, sag ich mal, öfter mal so die Thematik, dass vielleicht so eine Komponente hier und da fehlt. Ja? Mhm. Und dann erntet man vielleicht später nochmal, einfach auch aus dem zeitlichen Ablauf heraus und kriegt dann ein bisschen eine kräftigere Anteil, eine kräftigere Charge quasi.
Und der aber dann so, weniger Säure hat.
Der ein bisschen weniger Säure, ein bisschen mehr Alkohol hat. Aber dann ist halt so ein Ding, was man dann in dem Verschneiden wieder alles so ein bisschen ausgleichen kann. Ja? So die Stärken und Schwächen des einen. Mhm. Und dann haben wir ja auch noch so Jahrgangsverschnitte, wo wir dann noch wie so einen Solera pflegen, der auch nochmal eine Möglichkeit bietet über den Verschnitt. Wir wollen jetzt nicht, dass jeder Jahrgang gleich schmeckt. Das ist nicht das Ziel. Es soll schon einen Jahrgangsausdruck haben. Mhm. Ja.
Also vor allem, wenn er draufsteht. Ne?
Genau, er steht ja auch drauf. Ja. Und da muss man ja auch, muss ja 85% Jahrgang sein. Aber man kann ja trotzdem so ein bisschen hier und da versuchen, auch eine Stilistik zu prägen. Ja. Und wenn halt mal jetzt weniger Säure ist, nimmt man von dem Solera, der richtig Säure hat, halt einfach mal ein bisschen mehr rein und kommt so wieder ins Frischere. Also so kann man immer ein bisschen spielen.
Ja. Solera, Klammer auf, ist ein Wein oder ist ein Tank, in dem eben du irgendwann angefangen hast, Wein reinzufüllen. Dann hast du was von dem Jahrgang rausgenommen, hast den zweiten Jahrgang oben reingekippt. Ne? Und so kommt er ursprünglich irgendwie aus dem Sherry-Gebiet, wo es große Soleras gibt, wo es ganz typisch ist. Mhm. Und dann hast du irgendwann im Zweifelsfall 20 Jahre drin. Ne?
Richtig.
Das mischt sich irgendwie und gibt eine ganz eigene Stilistik. Ja, und in der Champagne auch immer häufiger, das Weine. Genau. Komplett aus dieser Solera abgefüllt werden.
Ja, es ist halt auch eigentlich eine clevere Sache für den Schaumweinbereich, weil A, der Jahrgang eigentlich nicht immer so die Rolle spielt. Das ist ja eher so die Vintage-Sachen, sondern dann ist was Gehobenes. Und somit kann man natürlich recht einfach so eine Hausstilistik einfach zeigen, die eher so den Jahrgang in den Hintergrund stellt. Dann geht es mehr so, das zeigt so ein bisschen den Verlauf der Jahre quasi. Und das entwickelt sich zwar auch, aber es ist natürlich viel kontinuierlicher.
Ja.
Also es ist eigentlich eine spannende Variante davon. Und es ist eine ganz andere Reife, ob jetzt der Wein im Tank oder im Fass reift oder unter Druck und mit Hefe in der Flasche als Rohsekt.
Ja.
Das ist halt eine andere Welt.
Ja.
Und dann hat man halt auch diese Verschnittchance nicht mehr. Ja, was man in der Flasche ist, ist da drin.
Ja.
Aber was ich im Tank habe, kann ich halt immer auch spielen. Ich kann Jahrgänge mal mehr, mal weniger rein verschneiden. Wenn ich jetzt einfach denke, der Solera ist zu schlank oder zu dick, je nachdem, wie so der nächste Jahrgang ausfällt, kommt mehr oder weniger rein. Also so kann man ein bisschen spielen. Ja. Cooles Stilmittel und ja, macht mir auch einfach Spaß. Und ich habe halt auch einfach selber Sachen probiert, die ich toll fand als Solera. Und dann wird man natürlich neugierig und will es mit seinen eigenen Sachen auch mal ausprobieren. Und gerade mit Riesling finde ich es halt interessant. Riesling reift einfach genial, weiß man, im Stillweinbereich. Und ich finde, im Sekt ist es noch nicht meine Lieblingssorte. Und da möchte ich halt einfach ein bisschen experimentieren und ein bisschen dran arbeiten, einen anderen Stil zu kriegen.
Ich finde, dein Stil ist geprägt durch, also einmal durch Kraft, die Weine haben Kraft, aber die sind auch sehr straight. Also das ist sehr, ich finde es sehr, sehr klare, sehr, sehr präzise Weine, die ziemlich druckvoll sind, die eine schöne Würze haben eigentlich so durch die Bank weg und die immer so einen leicht oxidativen Touch auch haben. Ne?
Ja.
Wie bekommst du das hin? Was ist so deine Idee dabei?
Also straight, würde ich sagen, um es mal so abzuarbeiten, kommt klar auch vom Lesezeitpunkt, Erntezeitpunkt.
Ja.
Irgendwo braucht man die Säure, die Frische, das ist ausschlaggebend und halt nicht zu viel Alkohol. Der nimmt irgendwo die Eleganz weg und macht den Schaumwein dann schnell plump. Also zu weinig mit Kohlensäure wirkt dann wie so ein Sekko so ein bisschen. Also es passt dann irgendwie nicht. Und das andere ist, warum sie trotzdem Kraft haben, ist, man darf ja nicht unreif ernten. Man muss halt irgendwo diesen Mittelweg finden. Dann kommt es halt auch auf die Lagen an und da auch auf den Ertrag. Also jetzt, es geht nicht so, dass man jetzt sagt, okay, um weniger Öchsle, weniger Reife zu haben, haben wir einfach mehr Ertrag drin hängen. Das führt ja auch zu dünneren, ausgelaugteren Weinen. Also auch da haben wir eigentlich sehr niedrige Erträge. Also wir fahren jetzt auf unseren eigenen Flächen vielleicht mit 50 Hektoliter im Schnitt pro Hektar. Was durchaus auch noch für Rotwein okay wäre, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und im Sekt haben wir eigentlich eher höhere Erträge. Aber ich glaube, dann kriegt man halt auch dünnere Weine und das wird dann auch nicht mehr so schön und so langlebig und Komplexität geht verloren. Würze kommt halt auch durch lange Vollhefe und auch Holzeinsatz, klar, spielt auch eine Rolle. Die Spontangärung ist immer die Frage, welcher Einfluss da genau kommt. Liegt immer an der Flora, die man hat. Wir haben halt bei uns jetzt im Keller oder im Weinberg, was das sehr gut funktioniert einfach. Wir kriegen da immer gute Ergebnisse und das sind immer recht komplexe Weine. Und deswegen fahren wir damit eigentlich gut. Wenn das jetzt nicht so wäre, dann würde ich auch Hefen zusetzen. Also ich bin da jetzt nicht dogmatisch. Ne?
Ja.
Aber solange da was rauskommt, was mir gut gefällt, dann ist es für mich schön, weil man so ein Unikat hat. Ja, das steht alles so ein bisschen im Vordergrund, dass man, wenn man was weglassen kann, dann macht man es auch. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, das ist so die oxidative Note. Weil das Gleiche gilt für mich auch für den Schwefel. Also ich finde, ein Schaumwein braucht eigentlich kaum oder kein Schwefel, je nachdem. Man muss einfach die Grundweine schon mal beurteilen. Und wenn das alles für einen eine positive Reifung, eine positive Oxidation hat, dann lasse ich den Schwefel auch weg. Dann geht es halt so ein bisschen ins Apfelige, ja, und wird so ein bisschen leicht nussig schon. Und dann kommt ja die zweite Gärung. Dann wird alles eigentlich nochmal sehr reduktiv, weil die Hefe ja wieder arbeitet und die absorbiert ja auch quasi diese Sauerstoff- und Oxidationsnoten so ein Stück weit. Und dann kommt ja nach dem Degorgieren so die letzte Phase des Schaumweinlebens, wenn die Hefe raus ist. Und dann ist halt die Frage, wenn ich dort nochmal Schwefel zusetze, dann kann ich das verhindern. Dann habe ich diese Oxidation eben nicht.
Ja.
Ich nehme aber auch ganz viel weg. Ich finde, wenn man in dem Punkt schwefelt, das ist ja nicht nur die Nase, der Geruch, der sich verändert, sondern das ist auch die Struktur.
Ja.
Und ich finde, der Schaumwein wird dann unheimlich hart. Und das nimmt für mich dieses tolle Spiel aus diesem Schmelz und Weichheit, das die Hefe bringt und die Reife und so die Härte und Säure, die der Grundwein eigentlich bringt. Und so dieses Spiel plus Kohlensäure ist eigentlich das, was einen tollen Champagner und tollen Schaumwein und so weiter ausmacht. Und das nimmt der Schwefel ein Stück weit weg.
Ja. Also dieses leicht Oxidative, das diese Weine bieten, das entscheidet sich tatsächlich in diesem letzten Schritt, ob ich dann nochmal,
also bevor ich... da könnte ich zumindest alles nochmal in eine andere Richtung biegen.
Okay.
Wenn ich die Oxidation vorher im Grundwein extrem habe, dann werde ich auch gewisse Noten mit transportieren. Mhm. Aber lang nicht in dem Maße. Entscheidend ist, dass da nochmal so gearbeitet wird, dass man den Schwefel quasi weglässt. Mhm. Ja? Also das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Und A, mag ich die Stilistik auch, was den Geruch, das Aroma angeht. Mhm. Und B, geht es mir da einfach auch ums Mundgefühl, um die Struktur. Und da finde ich, hat es Vorteile, wenn man es weglässt.
Ja. In der Champagne ist ja ziemlich klar geregelt, wie gepresst wird. Ja, also mit Vor- und Nachlauf sozusagen. Genau, und dem Herz, dem Chör, von dem ganzen Most. Wie ist das? Also bei uns gibt es solche Vorgaben eigentlich nicht. Ne? Das kannst du dir selber aussuchen, wie du arbeitest. Ne?
Genau, also theoretisch könnte ich wie ein Wilder den letzten Tropfen rauspressen aus jeder Traube. Aber das ist natürlich völlig kontraproduktiv. Es gibt da schon Vorschriften. Es gibt ein Cremant in Deutschland. Da gibt es eine Quote von 65%, die vorgeschrieben ist. Die jetzt aber ganz offen gesagt für mich kompletter Nonsens ist. Also wenn ich aus den Trauben 65% raushole, dann wird daraus kein toller Schaumwein mehr.
Okay.
Da muss man 50% ungefähr. Ja, und das ergibt sich letzten Endes auch es gibt natürlich Pressprogramme, die quasi sehr erprobt sind, wo es darum geht, wie viel Druck fahre ich auf die Trauben. Das ist jetzt eine klassische Membranpresse bei uns, nicht so eine Korbkälter, wie man es vielleicht auch kennt. Da muss man halt sehr schonend arbeiten. Das heißt, umso mehr Druck, umso mehr ich rotiere, umso mehr Saft kriege ich da auch raus. Aber mit jedem bisschen mehr Stress, das ich aufs Traubenmaterial lege, umso mehr kriege ich halt auch die Gerbstoffe aus Schale, Kern ganz schlimm und auch Stielgerüste auch sehr negativ.
Ja. Also eigentlich sobald wir so eine... Das ist dann so phenolisch eigentlich. Ne?
Genau.
Sobald du das im Schaumwein hast, also ich sag mal jetzt für Riesling große Gewächse, da ist ja gerade in den letzten Jahren ist es immer interessanter geworden, eigentlich mit so phenolischen Noten zu arbeiten
auf
dem Wein. Also für den Sekt ist es der Tod eigentlich.
Richtig. Ne? Phenolik ist ja eigentlich nichts Böses. Man muss ja nur wissen, wann und wo und in welchem Maß. Das ist ja auch beim Rotwein das Thema. Ganz, ganz wichtiges Thema ist Phenolmanagement. Es darf nicht zu viel sein, aber es muss da sein. Ja, und es muss in dem Maße da sein. Und dann kommt es auch darauf an, wo kommt das Phenol her. Mhm. Kern und Schale sind halt unterschiedliche Partien zum Beispiel. Mhm. Und im Sekt, also wenn man anfängt, die Kerne quasi zu verletzen und das in den Sekt reinkriegt, oder auch die Stielgerüste, da hat man halt was nie weggehen wird. Das wird den Schaumwein immer begleiten, auch wenn der 10 Jahre auf der Hefe bleibt. Und das wird durch die Kohlensäure extrem verstärkt und wirkt dann total unharmonisch. Ja. Ja. Und dann kann man sonst die tollsten Grundweine haben, wenn die dann versektet sind, kommen erstmal so richtig die Phenole raus, die da drin waren. Mhm. Das merkt man im Grundwein auch vergleichsweise gar nicht. Das kommt erst beim Versekten extrem raus.
Okay. Ja.
Und deswegen muss man da einfach vorsichtig agieren.
Was ich ja faszinierend finde, ist, dass tatsächlich die Weine so viel Säure haben, dass man die hier auch in der Ecke so früh ernten kann. Bei der Champagner weiß man immer, das ist im Prinzip sehr nördlich, das ist ein kaltes Gebiet oder ein kühles Gebiet. Hessische Bergstraße hätte ich jetzt eigentlich nicht so klassifiziert.
Ne? Das ist richtig. Ja. Also war für mich selber auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein unbekanntes Feld, also irgendwo erstmal hierher kommen und dann erstmal gucken, was gibt's eigentlich und mal probieren. Und da habe ich aber relativ schnell gemerkt, also dass auch die Weine, auch von den Kollegen hier, also Säure, kann man hier gut erhalten und man kann einfach auch frischen Typus machen. Ja. Mhm. Letzten Endes muss man das natürlich immer selber dann ausprobieren, wie man es dann von den eigenen Flächen so hinkriegt. Aber eigentlich ist das Gebiet für Schaumwein glücklicherweise sehr gut geeignet. Ja. Und man hat da jetzt auch nicht so fette Böden. Okay, dadurch verringert sich auch nochmal so ein bisschen die Ertragserwartungen hier. Es sind eher leichte und auch sandige Böden. Es gibt Granitverwitterung, es gibt auch Sandstein, es gibt schon auch ein bisschen lehmige Sachen, aber eher tendenziell was Leichteres. Und macht aber einen gewissen Reiz dadurch aus, dass man recht rassige, säurelastige Weine machen kann, was sich für die Versektung halt eigentlich sehr gut anbietet. Mhm. Ja. Und dann geht es natürlich noch über ein bisschen Weinbergsmanagement, also Konkurrenz schaffen ist ein interessantes Thema, um so die Reife ein bisschen zu bremsen.
Heißt, dichte Bepflanzung oder?
Begrünung jetzt vor allem halt auch was jetzt vielleicht noch nicht so gemacht wird, aber wir haben halt alles begrünt und nutzen auch kein Herbizid unter dem Stock, sondern machen das halt quasi mit einem Art Mulcher, mit einem quasi Rasenmäher, der so unter die Stöcke kann, der fährt man seitlich so aus. Mhm. Das sind für mich einfach Sachen, es ist essentiell, dass man das, wenn man es kann, auch weglässt. Und auch, dass man zum Beispiel mit dem Blättermanagement oder wie man die Rebe schneidet, wann man sie schneidet, also wie man das Grün zurückschneidet, also dass man auch da dafür sorgt, dass jetzt die Reife nicht gefördert wird, sondern eher so ein bisschen gebremst. Mhm. Weil man will eine niedrige Reife, heißt, man muss oft ernten, aber man will im Zweifelsfall eigentlich lieber das ein bisschen rauszögern. Ja, also es hat ja oft Vorteile, das ist halt natürlich jahrgangsabhängig, aber wenn sich das auf natürliche Weise langsam und stetig quasi die Reife bildet und man Zeit hat, das ist auch angenehm, man muss nicht irgendwie jetzt Knall auf Fall quasi die ganze Fläche ernten, sondern alles ist so schön langsam am Reifen. Es ist einfach auch angenehmer zum Ernten, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Und man kommt auch nach. Und es bietet oft einen aromatischen Vorteil, ja, wenn das alles ein bisschen gemächlicher vonstatten geht. Es gibt so blitzreife Herbste, ja, und das sind oft nicht die tollsten. Hast du
schon einen gehabt davon hier?
Eigentlich nicht so extrem. Ich sag mal, 15 war schon recht schnell reif. 14 war noch ein bisschen verhältnismäßig human, würde ich sagen. 13 war sehr schön spätreifend. Also da haben wir zum Teil im Oktober noch für Sektgrundwein geerntet. Und trotzdem richtig knackige Trauben, also Säurewerte wie 2017 im Ende August, ja, haben wir da noch im Oktober geerntet. Solche Jahrgänge gibt es halt, aber das sind natürlich eher die Ausnahme, also vielleicht 2010, 2008, wenn man jetzt zurückgeht. 2016 war eigentlich auch so ein Jahr, wo man ein bisschen Zeit hatte und schöne lange Reife hatte und trotzdem nicht übertrieben reif. Das ist immer schön, wenn man das machen kann, aber man muss letzten Endes mit dem Jahrgang so arbeiten, wie er kommt. Ja. Aber man kann versuchen, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass man halt die Reife auch weinbaulich irgendwie ein bisschen bremst.
Ja.
Oder auch zum Beispiel Beschattung, indem man eher Blätter auch über den Trauben hängen lässt und nicht so komplett freistellt. Für einen Rotwein wird sich das vielleicht anbieten, weil man gerade auch die Besonnung will, weil da auch Gerbstoffe gebildet werden. Und das will man ja alles im Sekt nicht haben. Und man will die Reife bremsen, deswegen lässt man das eher da.
Welche Rebsorten hast du hier im Weinberg und mit welchen Rebsorten arbeitest du?
Also im Weinberg einfach, weil wir auch ein traditionelles Weingut der Bergstraße übernommen haben, haben wir 60% Riesling stehen. Ist hier auch der ungefähr so der Schnitt der Region. Da war zum Glück auch Spätburgunder und Weißburgunder. Das sind so die die nächstwichtigen Sorten vom Anteil her. Und was wir jetzt halt stärker noch befeuern, ist klar in Richtung Burgunder. Also was wir angepflanzt haben jetzt ist Spätburgunder und Chardonnay. Halt auch ganz klar auch auf Sekt ausgerichtet. Das heißt, wir haben uns Klone aus der Champagne gesucht, die eben auch darauf ausgerichtet sind, dass man viel Säure erhält, die Reife eben nicht so schnell geht. Ertrag ist auch eher so auf mittelmäßig einzuschätzen. Und das sind auch nicht so diese duftigen, fruchtigen Typen, die daraus entstehen, sondern eher auf die Struktur ausgerichtet. Da geht es weniger um Fruchtnoten, die später im Sekt sind, ja, sondern eher so würzige Richtung quasi. Das orientiert sich auch so ein bisschen an den Vorbildern aus der Champagne. Also da wäre jetzt für mich so Lassaigne oder vielleicht so Agrapar von den bekannteren Namen. Also so eher der straffe Blanc de Blanc-Stil. Ja. Und da soll es so ein bisschen hingehen. Müssen wir halt.
Pinot Meunier ist die dritte Rebsorte in der Champagne.
Genau.
Habt ihr auch im Keller, ne?
Ist für uns auch interessant, aber ist so mengenmäßig jetzt eher kleiner. Ich würde es eigentlich auch mehr machen also sagen wir mal so, es gibt tolle Pinot Meunier Champagne, es gibt auch tolle Pinot Meunier Sekt, aber es ist eine schwierige Sache. Also die Sorte ist weinbaulich sehr problematisch.
Weil
man auch sehr kompakte Trauben oft hat. Und gerade wenn man jetzt hier so in feuchteren Gebieten mit viel Niederschlag und die Bergstraße hat durchaus auch mehr als ausreichend meistens, oft in den Phasen, wo man es nicht will und wenn man gerade neu angelegt hat und es gerne hätte, war kein Niederschlag, aber so ist es. Aber da kann man mit so Rebsorten dann echt Probleme haben. Ja, und wir brauchen halt gesunde Trauben. Und deswegen der Schwarzriesling ist dann so ein bisschen eine zickige Angelegenheit. Also ist bei uns jetzt eher so ein bisschen in kleinerer Menge in die Cuvées mit rein.
Okay.
Ja. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Also sortenmäßig jetzt hier im Anbau werde ich hauptsächlich auf Spätburgunder und Chardonnay setzen. Ja.
Ich habe gestern noch einen Sauvignon Blanc probiert. Auch eine sehr ungewöhnliche Variante.
Ja.
Hast du das gemacht, weil der einfach da war? Oder einfach, um es mal auszuprobieren, mal zu gucken, wie das sozusagen mit deinem Stil irgendwie in Einklang geht?
Das ist eigentlich die Idee dahinter gewesen. Es war einfach ein Experiment.
Ja. Weil das hatte mit so den üblichen Sauvignon Blanc Sekten, die ich kenne, ziemlich wenig zu tun, muss ich sagen.
Ja, und also wir haben ja auch einen Muscatella-Sekt, der ist aus genau dem gleichen Grund entstanden. Ich sag mal so, das sind auch Trauben aus dem Zukauf, also das ist nicht von unserer Fläche. Und mit dem Sauvignon Blanc ist eigentlich auch ganz verrückt. Es stammt nämlich auch nicht von hier, sondern ist aus Württemberg, von einem, auch einem Studienfreund von mir, aus Stuttgart. Das ist Weingut Klopfer. Okay. Und mit dem hatte ich damals so gesprochen, als ich hier angefangen habe. Und er meinte, er hätte eigentlich da einen schönen Sauvignon und es wäre immer sehr, sehr säurekräftig und sehr knackig. Und ich habe den Wein dann halt auch probiert. Und dann ist so die Idee entstanden. Und ich habe gesagt, komm, warum nicht? Ja, und ich finde es eigentlich total wichtig, dass man als Winzer, ist man ja, irgendwo muss man da nach seiner Leidenschaft gehen. Da muss man auch irgendwie seine Freiheit ausleben können und sich nicht immer nur fragen, wie kommt es jetzt an, wenn ich jetzt sage, ich habe Trauben aus Württemberg zugekauft oder was auch immer. Ja. Im Vordergrund steht, dass man solche Sachen dann einfach mal macht und einfach so Dinge mal ausprobieren kann.
Ja.
Und so habe ich das halt versucht, auf die gleiche Art zu machen. Also auch ohne Schwefeln, spontan gären, im gebrauchten Holzfass, BSA machen lassen, lange auf der Hefe und dann versektet mit 2 Jahre Hefelager. Einfach um zu gucken, wie sich das auf so eine Sorte auswirkt. Und das gleiche halt auch mit Muscatella.
Ja.
Die habe ich hier vom Weingut Bürkle zugekauft, von der Bergstraße.
Mhm.
Super tolle Trauben. Und auch da ging es mir halt darum, Muscatella ist zum Beispiel so eine Sorte, da sagt man eigentlich, da dürfte man all das nicht machen, was ich tue. Da würde man eher mit Reinzuchthefe arbeiten und schwefeln und abstechen frühzeitig, quasi füllfertig machen und recht zeitig auf den Markt bringen. Und all das haben wir ja komplett konterkariert. Mhm. Ja, und auch so, der Sauvignon geht dann halt auch eher in so eine Richtung, vielleicht so ein bisschen eher französisch, so ein bisschen Richtung Loire, ist ein anderer Charakter, aber so der Ausbaustil ist ähnlich.
Ja, ne? Genau, es war nichts Exotisches da drin.
Genau.
Man hatte nicht diese grünen Grasnoten, die heute so häufig darin vorkommen. Ne?
Das baut sich halt auch sehr stark ab über die Reifung. Die sind ja auch recht oxidationsanfällig.
Mhm.
Und da ich die überhaupt nicht mag, die grünen Noten, bin ich total glücklich damit. Ja? Also das ist eigentlich ganz schön, wenn man das ja auch über den Ausbau ein bisschen steuern kann.
Ja. Mit einem Winzer hier aus der Ecke arbeitest du zusammen. Was sagen denn so die anderen Kollegen hier von der Hessischen Bergstraße? Das ist ja jetzt nicht so unbedingt bekannt dafür, aber wenn man es überhaupt kennt, das ist ja das kleinste Anbaugebiet in Deutschland, ne, mit 400 und noch was Hektar. Ne?
Ja,
da gibt es ja Orte in der Pfalz, die haben das also einmal um den Ort rum.
Richtig.
Ne? Ja. Die meisten sind irgendwie organisiert in Genossenschaften. Also es ist jetzt nicht so der Innovationsträger in Deutschland.
Ne? Ja, also die Hälfte der Region geht quasi in die Genossenschaft.
Ja.
Es ist unheimlich dominant hier.
Mhm.
Und es gibt halt schon einige Betriebe, die Flaschenwein vermarkten, aber sehr vieles halt direkt vor Ort.
Mhm.
Was ja einerseits super schön ist für die Kollegen. Andererseits sorgt es natürlich auch irgendwo dafür, dass so die Strahlkraft nach außen geringer ist.
Ja, ja.
Weil wenn man es vor Ort verkauft, kriegt es quasi gar keiner mit.
Mhm.
Kann man als Vor- oder Nachteil sehen. Ich sehe es für mich ehrlich gesagt als Vorteil, weil wir dadurch halt auch irgendwo so ein bisschen Interesse wecken. Also wir sind halt die Einzigen oder mit ein, zwei anderen, die so ein bisschen deutschlandweit agieren. Da fällt man halt auch ein Stück weit auf. Da wird oft gesagt, auch Hessische Bergstraße war ich noch nie, habe ich jetzt noch nie probiert. Okay, da bin ich jetzt mal neugierig. Ja, also es ist eher so, in der Pfalz würde man jetzt vergleichsweise tendenziell schon fast wieder untergehen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und insofern, als Sekt sind wir schon so ein spezielles Thema, als reines Sekthaus, dann noch diese Region und so weiter. Also
und dann noch der Stil. Ne?
Letzten Endes kann man dadurch auch viele so Punkte irgendwo setzen, die auch irgendwie reizvoll oder interessant sind für Weintrinker und Fans. Ja.
Mhm.
Also ich sehe das jetzt gar nicht als negativ und ich finde ja, das Potenzial hier ist toll. Ja, man kann hier einiges machen. Und den Kollegen kommen auch super aus und versekten auch für viele.
Okay.
Das ist ja auch ein schönes Miteinander.
Ja.
Und das war eigentlich von Anfang an völlig unproblematisch und darf gerne so bleiben.
Ja. Ne? Es gibt einen Grund, also einen besonderen Grund, weshalb ich gestern hier hingekommen bin. Der Grund nennt sich Rohkost. Und der zeigt, dass sich in der Sektlandschaft in Deutschland in den letzten Jahren echt viel getan hat. Also Rohkost ist das erste Mal, bei Rohkost war es das erste Mal der Fall, dass eine Gruppe von auf Sekt eigentlich spezialisierten Winzern, im Wesentlichen spezialisierten Winzern, zusammengekommen ist, um nicht nur die Sekte, sondern eben auch die Grundweine zu präsentieren. Genau. Das gibt es jetzt in der Champagne seit 10 Jahren etwa, dass die Champagner-Winzer, also ausgewählte, das sind ja immer mehr geworden. Am Anfang war es eine Gruppe von vielleicht 10, 12 Leuten, so wie jetzt eigentlich gestern hier auch, diese Weine probiert haben, um dem interessierten Publikum auch mal zu zeigen, wie schmeckt denn eigentlich die, der Basiswein, von dem aus das Ganze entsteht. Ne? Das wäre vor 5 Jahren in Deutschland eigentlich noch nicht möglich gewesen, ne? Würde ich sagen.
Gute Frage, weiß ich gar nicht. Da war ich ja quasi noch irgendwo im Studium. Ne? Aber ja, ich habe das in der Champagne gesehen und da waren ja auch schon viele Kollegen, wie jetzt Raumland und Co. Mhm. Waren da ja auch dort und denke ich mal, waren auch sehr begeistert, was sich da tut.
Den läuft man da eigentlich immer über den Weg.
Ja, also das ist ja ein Riesen-Run da inzwischen.
Mittlerweile ist es unglaublich.
Und das nicht ohne Grund, weil es einfach ein genialer Einblick ist, dass man sowas probieren kann. Mhm. Ja. Und dann sieht man halt mal, wo so der Unterschied liegt zwischen einem Massensekt, einer großen industriellen Ware, sage ich mal, wo dann fertige Grundweine gekauft werden von überall her und das dann halt versektet wird. Und da merkt man mal, wo eigentlich das Sektmachen wirklich anfängt, wenn man eine hohe Qualität erreichen möchte. Muss man bei den Trauben anfangen und dann halt als nächstes den Grundwein. Und das schmeckt man halt dann direkt, was das eigentlich für eine andere Welt ist im Vergleich zu einem fertigen Sekt, den man sonst so auf dem Tisch stehen hat.
Ja.
Und das mal zu zeigen, ist eigentlich sehr lehrreich. Und dann merkt man auch mal, was so an, sag ich mal, kreativem Input vom Winzer da eigentlich dahinter steckt, mit was er da anfangen muss, um auf ein Produkt zu kommen, das am Ende völlig anders dasteht. Und das ist einfach schön zu zeigen. Ja, letzten Endes sind ja die Winzer, die jetzt da waren, da auch alle irgendwo stolz drauf. Ja, das ist ja so das eigene Können, was da irgendwie reinfließt. Und das zu zeigen ist einfach cool. Und selbst Profis haben vielleicht mal dann irgendwo im Keller mal einen Grundwein probiert. Mhm. Aber das weiß ja jeder, das hat dann nicht den Effekt. Das probiert man und denkt sich, oh, viel Säure, frisch, knackig, okay, alles klar.
Ja.
Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel sich mit Riesling befassen möchte, dann würde man sich auch nicht ein Riesling hinstellen und probieren, dann würde man sich halt mal 20 Stück hinstellen oder geht auf Veranstaltungen, wo man mal nebeneinander die ganzen Weingüter probiert. Mhm. Und genau das haben wir halt jetzt auch gehabt, dass man wirklich dann vergleichend mal aus verschiedenen Regionen, verschiedene Winzer, verschiedene Lagen verkosten kann und dann halt wirklich merkt, dann versteht man auch, warum der Stil vom Sekt dann unterschiedlich ist.
Ja, ja. Das wird deutlich. Wesentlich deutlicher, ja.
Genau.
Und
das war auch so ein bisschen lehrreich zum einen, das macht auch Spaß.
Ja, absolut. Also es war zum Beispiel gestern hier im Wilhelmshof.
Ja.
Die haben, die erlauben sich den Spaß, Grundweine tatsächlich auch noch zu lagern, um sie selber später zu probieren, sodass sie dann von einem Sekt tatsächlich den fertigen Sekt hatten.
Richtig.
Den gleichen, also denselben Sekt eigentlich noch auf der Hefe.
Ja.
Und dann den Grundwein dazu. Alles, das war alles 15er Weißburgunder zum Beispiel.
Genau,
ein und dann hast du wirklich 3 Stufen von einem in der Entstehungsgeschichte eigentlich.
Genau,
das ist großartig, das mal.
Haben wir natürlich idealtypisch gemacht.
Ja, absolut.
Ne? Das ist ja quasi schon fast streberhaft. Ne? Ja,
das habe ich tatsächlich selbst in der Champagne noch nicht.
Nee, also richtig cool. Großes Lob daran. Das ist natürlich eine super Idee. Wenn wir, glaube ich, direkt nachmachen, ne? Klar, bietet sich an. Auch aus eigenem Interesse,
ja, genau.
Man kann einfach toll vergleichen.
Ja.
Ne? Und für solche Veranstaltungen ist es natürlich auch nochmal top.
Mhm.
Klar, darum ging es im Endeffekt.
Mhm.
Man sieht den Einfluss, Grundwein muss super schlank sein irgendwo. Mhm. Dann kommt eine zweite Gärung, die macht das Ganze im Alkohol höher. Das gibt Fülle von der Hefe, die gibt ja gewisse Inhaltsstoffe ab, die im Endeffekt wie Geschmacksverstärker sind. Ja? Also der Stickstoff, der von der Rebe kommt, wird verarbeitet und wird dann von der Hefe umgeformt und dann kommen eben solche Stoffe wie Glutamat quasi raus.
Ja. Ja.
Und das macht ja, wie man weiß, ein kräftigeres Mundgefühl und verstärkt irgendwo alles. Und das ist so der erste Einfluss. Und der nimmt natürlich dann, nächster Punkt, immer weiter zu. Umso länger ich das Hefelager fahre, umso stärker kommt diese Autolyse ins Spiel. Also die Stoffe, die die Hefe freigibt. Und halt auch die Reifung des Weines, die sowieso immer stattfindet, wenn man ihn lagert. Und die halt ganz anders wirkt, wenn da Hefe mit im Spiel ist und wenn das Ganze unter Druck steht.
Ja.
Und das ist halt beim Sekt so, diese ganzen, diese Steps, diese Welten, die sich dann da irgendwie auftun. Und dann kommt ja nochmal das Degorgieren und dann ist es ja nochmal eine Reise, weil dann die Hefe weg ist als beeinflussender Faktor und auch als quasi natürliches Konservierungsmittel. Mhm. Und dann gibt es ja nochmal eine andere Reifung. Dann kommt halt auch diese Oxidation vielleicht ins Spiel, mhm, je nachdem, wie man arbeitet. Und halt auch die Dosage ist nochmal eine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Also hat unheimlich viele Stellschrauben,
ja.
Ja, im Vergleich zu einem Wein. Da ist es ja eigentlich eher so, würde ich jetzt einen Wein machen, würde ich es wahrscheinlich auch sehr, sehr unbeeinflusst und natürlich machen wollen. Aber dann heißt es ja quasi, dass man fast gar nichts macht. Ja.
Genau, das wird ja auch immer gesagt. Also, ne? Also,
genau,
also
wenn alles gut läuft.
Das Ideal des Winzers, des klassischen Winzers ist ja eigentlich, der Wein entsteht im Weinberg,
genau,
und ich begleite ihn noch im Keller.
So ist es.
Das ist natürlich auch...
ja, man will im Endeffekt will man nichts vermurksen, darum geht es letzten Endes. Man hat tolle Trauben und das Potenzial bringt man dann eigentlich ohne groß Eingriff, wenn man Spontangärung und so weiter macht, auf die Flasche. Dann braucht man nicht mehr filtrieren.
Ja. Ja.
Aber beim Sekt ist es dann doch so, dass man eigentlich unheimlich viel steuert.
Mhm.
Ja. Man greift unheimlich viel ein, auch wenn man versucht, quasi relativ natürlich oder naturnah zu arbeiten, wie auch immer. Aber man hat trotzdem ganz viele Eingriffe und das macht es halt sehr spannend für mich auch und das Thema ist halt was, wo man einen extremen Stil prägen kann.
Mhm. Und das hat man gestern auch gemerkt. Also wie viel wart ihr? 15, 18?
Es waren 13, eigentlich wären es 14 gewesen. Eine Kollegin aus der Champagne uns sehr kurzfristig...
Genau, die hatte einen Gastwinzer eigentlich eingeladen.
Absagen leider. Ne? Ich hätte es ja ganz schön gefunden, wenn wir schon quasi die Veranstaltung als Inspirationsquelle nehmen. Ja. Dachte ich mir, dann können wir wenigstens auch einen Champagnerwinzer mit einladen.
Ja.
Wenn wir nächstes Jahr, wenn wir es wieder machen und dann gucken wir auch, dass wir da auch einen französischen Kollegen dazu nehmen.
Immerhin hatten wir Boris Maskow dann abends,
genau,
Champagner-Experte, der dann eben eine geführte Verkostung gemacht hat mit Sekten und Champagnern auch, so auf verschiedenen Ebenen.
Genau, da ging es ja auch nicht um den Wettbewerb, sondern eher so einen Schulterschluss, sage ich jetzt mal.
Ja. Das war deine Idee, glaube ich, ne? Deswegen hat es auch hier stattgefunden, jetzt zum ersten Mal.
Genau,
Und es sind ja auch einige gekommen. Trefft ihr euch häufiger? Also gibt es tatsächlich auch sonst einen Austausch?
Also wir haben das jetzt also so ein bisschen angeleiert. Also auch mit ein, zwei Kollegen treffen wir uns mal zum Grundwein probieren und so weiter, die jetzt gestern auch da waren. Das macht total Sinn. Und ich glaube, das kann man alles noch viel, viel offener und entspannter, kollegialer noch angehen. Da bin ich auf jeden Fall dafür und alles, was ich dafür tun kann, mache ich auch gerne. Ich denke, so eine Veranstaltung ist ein guter Anfang.
Fand ich auch, ja.
Und das kann man gerne noch ausbauen. Also dieses Konkurrenzdenken bringt einen sowieso nicht groß weiter. Also so als Ansporn das zu sehen oder auch offen zu probieren und zu sagen, okay, das, was ich da jetzt probiert habe, gefällt mir in gewissen Punkten besser oder wie auch immer, das immer als Anreiz zu sehen, finde ich super. Und das ist extrem wichtig, aber man sollte nicht irgendwie verbissen in so einen Wettbewerb kommen, sondern ich glaube, es gibt Potenzial für uns alle. Es gibt jetzt auch nicht so übertrieben viele, die dieses Thema bedienen in Deutschland. Mhm. Und wer sich in der Branche auskennt, der kennt sowieso die ganzen Sachen.
Ja. Ja,
also die Vergleichbarkeit ist sowieso da. Also sich hier verstecken und irgendwie mit Scheuklappen rumzulaufen, ändert sowieso nichts.
Ja. Nee, also gerade heute, ne, wo es eh alles offen zutage liegt, schon allein durch Social Media, Internet und so, durch Preisvergleiche, durch
Shopvergleiche,
wie auch immer.
Es ist ja richtig so.
Alles da.
Ja,
und sehr nah.
Gute Händler sind auch gut informiert und wissen, was sie warum irgendwo reinnehmen und an ihre Kunden weitergeben. Mhm. Also da nützt das nichts, wenn man jetzt denkt, man könnte sich da irgendwie was verheimlichen sozusagen. Also einfach offen angehen und kollegial.
Ja, ich meine, ich glaube, das hat den deutschen Wein ja auch tatsächlich extrem viel weitergebracht. Also so diese ersten Gruppierungen, Message in a Bottle in Rheinhessen oder so, die angefangen haben, tatsächlich sich auszutauschen.
Das in erster Linie
vorher nicht passiert ist.
Genau, gar nicht als Marketingverbund, sondern zusammen verkosten, zusammen über Dinge reden. Ja, also Ideen austauschen, das ist halt extrem wichtig. Ja. Und auch nicht jeder ist jetzt vielleicht im Verkosten so stark wie der andere oder hat Stärken und Schwächen im Probieren. Mhm. Das ist immer gut, das schafft so einen Ausgleich, wenn man einfach gemeinsam auch mal verkostet. Das ist immer gut. Und Betriebsblindheit ist halt auch ein Thema.
Ja, ja, ja.
Also, genau.
Das heißt, also ich finde, es gibt so ein neues Selbstbewusstsein beim deutschen Sekt. Das lag lange brach. Es gab einfach auch zu wenige, die das tatsächlich ernsthaft gemacht hätten. Jetzt gibt es eine ganze Reihe, also teilweise Alteingesessene, so wie Solter, die gestern da waren, aber wo eben eine neue Generation auch ganz, ganz viel verändert hat.
Genau.
Hat mich total überrascht. Dann gibt es so Neugründungen eben wie bei euch oder bei Strauch oder bei Krack.
Ja.
Wo man auch sieht, das geht irgendwie von Jahr zu Jahr,
ja, extrem.
Also wirklich ja, also extrem nach oben.
Ne? Man hat jetzt gestern auch, muss ich echt sagen, auch zum Glück mal Zeit gehabt, dann auch wirklich mal die Kollegen da durchzuprobieren. Ich fand es ein super cooles Niveau und ja, total spannende Geschichten und hatte auch den Eindruck, wenn ich jetzt die Grundweine probiert habe, dass mir das oft noch mehr versprochen hat, als jetzt vielleicht schon im fertigen Sekt ist. Ja. Also man hat wirklich das Gefühl, viele sind auch gerade so richtig am Pushen und sich da selber immer extremer mit dem Thema befassen. Gerade auch Winzer, die jetzt nicht nur Sekt machen, aber wenn ich das Gefühl habe, das nimmt einfach an Wichtigkeit zu und die haben auch einfach selber mehr Lust und Faszination für das Thema. Ja, und das kommt halt auch von außen. Also umso mehr da Begeisterung herrscht, umso mehr hat man selber dann auch Lust dran zu tüfteln. Ne? Klar.
Ja.
Also darf gerne weiter so eine kleine Aufwärtsspirale sein für einen deutschen Sekt, hätte ich nichts dagegen.
Ja. Was ist so deine Vision so ein bisschen für die nächsten Jahre? Also das ist jetzt wirklich ja immer noch ein sehr junges Projekt.
Ja.
Du lernst sehr viel auch von Jahrgang zu Jahrgang.
Auf jeden Fall. Klar. Also ich ändere jedes Jahr was. Ja. Nicht nur jedes Jahr, sondern eigentlich ständig guckt man sich was Neues aus oder hat neue Ideen zum Ausprobieren. Also ich mache viele Versuche, viele Experimente und mache auch immer Varianten oft mal oder auch mal kleine Versuchsmengen, mal zum Beispiel mit Schwefel, ohne Schwefel, mal halb volle Flaschen irgendwo rumliegen lassen und gucken, wie sich das entwickelt.
Mhm.
Auch mit Gärtemperatur bei der zweiten Gärung probiere ich ziemlich viel rum. Auch mit Hefen, die man dort einsetzt, wie viel, welcher Typ. Also da wird auch so, da versuche ich einfach für mich möglichst viel zu lernen, ja, und dann irgendwo wieder meine Schlüsse zu ziehen. Also weiterentwickeln, persönliche Art und meinen eigenen Stil. Und für einen deutschen Sekt würde ich eigentlich wahnsinnig gerne noch mehr zusammenarbeiten. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man da mal was gründet, was wie so ein Verband ist auch. Klar gibt es natürlich ein Musterbeispiel im Weinbereich, im VDP, wo man einfach sagt, okay, wir richten uns nach Qualität, nach Geschmackskriterien. Das ist natürlich kein objektives Kriterium, aber irgendwo muss es danach gehen. Alles andere ist letzten Endes zweitrangig.
Mhm. Ja.
Das könnte ich mir schon vorstellen und dass man dann auch gemeinsam zum Beispiel versucht, so die Kräfte zu bündeln und auch ein bisschen mehr ins Ausland zu gehen. Ich würde gerne eigentlich auch noch dafür sorgen oder da mithelfen, dass deutscher Sekt auch noch ein Image kriegt, ein Qualitätsimage im Ausland, weil das ist ja halt kaum vorhanden.
Ja. Ja.
Da gibt es Champagne, Franciacorta, Cava, was auch immer und dann kommt da lange gar nichts. Ja, und dann deutscher Sekt ist da nicht wirklich, ist als Massenprodukt wahrscheinlich eher so ein bisschen bekannt. Ja.
Ist das nicht tatsächlich auch ein Namensproblem?
Ja.
Also ich meine, bei der Champagne oder bei der Franciacorta und auch beim englischen Sparkling oder so, da gibt es halt eine klare
Qualitätseingrenzung.
Ich hätte jetzt was vergessen, ist eigentlich auch ein super
Ding. Ja.
Egal, wo man hinguckt eigentlich, Trento Doc oder was auch immer. Da ist viel klarer eine Qualitätsgrenze
oder
ein Qualitätsrahmen. Beim Sekt kann ja der letzte Dreck eigentlich abgefüllt werden. Im Zweifelsfall, wenn man mal so
gesagt
will.
Aber
passiert aber, ja einfach auch.
Ja.
Und dann hat man die Preisspanne eigentlich von 4 Euro inklusive Sektsteuer bis zu den Raumland-Spezialabfüllungen, die jetzt schon dreistellig sind.
Ja.
Wahnsinnsbandbreite, ne?
Das ist absolut richtig. Man hat eigentlich für den Kunden so gar keine eigene, wie soll man sagen, Etikettierung, Benennung, irgendwas, so ein einfaches Erkennungsmerkmal, wo er weiß, okay, ich kaufe jetzt gerade was qualitativ Hochwertiges oder ich kaufe Massenware.
Ja.
Das ist echt ein Problem.
Ja. Ein Problem.
Und auch der Cremant würde da nicht helfen, weil da kann man auch noch genug Mist fabrizieren.
Mhm.
Ganz schwer. Ne? Und einen eigenen Namen dafür jetzt zu finden und dann festzulegen, an welchen Kriterien man es festmacht.
Auch sehr schwer.
Auch fast ausgeschlossen irgendwie. Eigentlich muss man es machen über die Häuser, über die Köpfe.
Oder vielleicht tatsächlich über einen Verband.
Genau, über so einen Verband und dann halt auch sagen, gut, wir legen uns jetzt fest, da kommt halt irgendwas irgendwie drauf, das man von außen erkennt. VDP mit seinem Adler und so weiter, ist natürlich eine nette Hilfestellung irgendwo. Ja. Und im Sekt fände ich es fast noch dringender,
ja,
dass man das mal irgendwie angeht.
Ja.
Sagt sich also leicht. Ja,
ja, das ist also ein Riesenschritt.
Aber da müssen wir dranbleiben, die Richtung muss es gehen. Dass einfach klar ist, dass wir uns eigene Qualitätskriterien, aber vor allem auch geschmackliche Maßstäbe halt setzen. Und das muss irgendwie kommuniziert werden. Mit so Veranstaltungen kann man das im Kleinen irgendwo machen und man kann auch die Leute ansprechen, die es dann wieder an die Kunden weitertragen, Händler, Presse, Blogger und so weiter. Aber das ist natürlich dann, an die Masse kommt es dann trotzdem nicht wirklich.
Nee.
Ja, also wenn es dann irgendwo im gut sortierten Edeka steht, weiß dann im Zweifelsfall immer noch keiner, ob das jetzt was Hochwertiges ist oder was Billiges. Dann sieht es am Preis.
Ja, im Zweifelsfall. Ne?
Aber da fehlt dann wieder die Unterscheidung. Beides steht da als deutscher Sekt. Ja, der eine kostet 4 Euro und der andere 30. Ja, und dann ist ja schon wieder so ein bisschen... Dann kauft man dann sicherheitshalber den Champagner. Ja, das ist, der kostet auch 30. Ja. Und da weiß man, Wertigkeit, passt. Ja. Und das ist so ein bisschen vielleicht noch ein Problem.
Ja.
Da muss man arbeiten.
Ja. Ja.
Schauen wir mal. Also motiviert sind da eigentlich alle. Gestern auch unter den Kollegen da gesprochen. Haben eigentlich alle Lust, in diese Richtung zu gehen.
Ja.
Und dann wird es halt nur so sein müssen, dass der ein oder andere halt dann das Zepter in die Hand nimmt und das einfach pusht. Und ja, ich denke, da kriegen wir schon was hin.
Sehr schön. Vielen Dank für den Einblick.
Ja, sehr gerne. Ja, schön, dass du da warst. Also,
danke.
Hat mich auch echt gefreut. Wie gesagt, toll, dass du aus Hamburg extra angefahren kommst.
Ja, ja, also ich habe es nicht bereut, im Gegenteil. Also,
ja?
Ich denke, es ist einfach eine gute, also es war eine wichtige Veranstaltung für den deutschen Sekt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn das so weiterläuft und einfach Schritte unternommen werden, dann
ja, also hat das
einfach
dran.
Mehr... Genau.
Soll jetzt auf jeden Fall jährlich gemacht werden. Es gibt ja noch das Sparkling Festival in Frankfurt.
Ja.
Was ja jetzt im, ich kann mal gucken, hier gibt es auch noch einen Flyer, am 3. Juni ist.
Ja.
Finde ich auch eine schöne Sache. Und ja, wenn man jetzt so ein paar Fixpunkte jedes Jahr hat, ist bestimmt nicht verkehrt.
Ja, denke ich auch. Alles klar.
Jo.